Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 135 vom 12. März 2025. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und die ist heute ziemlich tief und dreckig und die Laura planscht da drin rum. Hallo Laura.
Hallo Christoph.
Wir werden das jetzt noch erfahren, warum Domwässer tief und dreckig sind. Dom, da haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen, ne? Im Podcast.
Nee, haben wir tatsächlich noch nicht. Da gibt's jetzt heute eine kleine Einführung mal zu.
Bist ja gerade in so einem kreativen Schreibprozess, ne? Was sind da so die Herausforderungen, die dir begegnen beim Schreiben? Ist das, geht das so leicht von der Hand oder woran hakt's denn manchmal?
Ah, dass ich zu viele Ideen immer habe, dass ich nicht aufhören kann. Dass ich irgendwas schreiben will und dann herausfinde, das könnte ich ja damit noch verbinden, damit noch. Und dann gucke ich mir das Paper noch an, das Paper. Also gerade jetzt bei der Diskussion, da ein Ende zu finden, dass ich diesen roten Faden beibehalte und das kurz und knapp darstelle. Das fällt mir tatsächlich schwer. Aber halt auch manchmal die Motivation, wenn man so alleine ist quasi oder zu Hause, dann kann ich mich manchmal nicht so super motivieren. Aber ja, mal sehen, muss ja.
Ja, aber Laura, weißt du doch, wenn du ein bisschen Motivationsloch hast, dann rufst du einfach an. dann motivieren wir dich.
Ja, aber dann reden wir ja irgendwie eine Stunde, dann geht mir ja eine Stunde Zeit verloren.
Ja, siehst du, dann kommt wieder die Zeitnot, ne? Aber das ist ja vielleicht manchmal was man so in der Öffentlichkeit gar nicht so sieht, ne? Da sieht man dann so eine schöne Studie. Wir werden nachher auch noch mindestens eine besprechen, ne? Und die passt dann so auf 10, 15 Seiten oder so, ne? Und was da aber für ein Arbeitsaufwand dahinter steckt und auch zum Beispiel eine Laura, die sich da ganz viele Gedanken macht und eigentlich Schwierigkeiten hat, sage ich mal. Du bist sehr kreativ, ne? Du hast viele Gedanken dazu, aber sozusagen die Gedanken einzukürzen und dann so diesen einen Gedanken zu verfolgen, ne? Wenn ich das so richtig verstehe, das ist ja dann eigentlich die Schwierigkeit, ne?
Ja, und dazu kommt dann noch der Perfektionismus.
Ja.
Das heißt, nicht erstmal einfach einen Satz schreiben, der vielleicht doof klingt, sondern es muss ja gleich perfekt sein. Obwohl nur ich das ja erstmal lese, ne?
Ja.
Und jeder ja Fehler macht, aber es, ja.
Ja.
Man kann sich halt selbst gut Druck machen, ne?
Ja, das geht immer. Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen, ne? Dass man da sich selbst im Blick behält, ne? Aber ich bin mir sicher, du wirst das meistern. Wir haben ja hier auch so ein kleines Netzwerk aufgebaut, über das man sich immer gut gegenseitig unterstützen kann und austauschen. Du hast ja zuletzt mit Katrin diese tolle Folge aufgenommen zum Internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft. Habe ich viel Lob gehört tatsächlich, auch aus der Community für diese tolle Folge und will ich auch nochmal hier spiegeln. Das war eine gelungene Folge. Ich fand es auch gut, dass ich diesmal nicht dabei war, weil ich wäre da komplett fehl am Platz gewesen. Ist ja nicht mein Thema. Aber ihr habt das echt super gemacht und, glaube ich, tolle Einblicke gegeben.
Ja, vielen Dank. Das hat uns auch sehr Freude gemacht und war auch sehr hilfreich für uns. Haben wir auch viel gelernt von.
Ja, das ist schön. Machen wir, glaube ich, nächstes Jahr wieder, ne? Dann mal ein bisschen andere Aspekte beleuchten. Mal schauen, vielleicht in derselben Besetzung, vielleicht auch in einer anderen. Das werden wir alles sehen, Laura, aber hier in diesem Format besprechen wir jetzt erstmal mehr oder weniger aktuelle Forschung rund ums Thema Böden. Das ist das, warum wir hier heute zusammengekommen sind. Das klingt schon ein bisschen wie eine Predigt in der Kirche, ne? Wir sind hier heute zusammengekommen. Aber was ich natürlich auch immer gerne mache, ist mal so ein bisschen aktuelle Sachen mitbringen. Und da habe ich jetzt tatsächlich was aus der Region Hildesheim, Laura. Kannst du dich noch erinnern? Da haben wir letztes Jahr unser Zollcast-Treffen gemacht in Hildesheim beim Antriss. Ah, fantastische Gegend. Es geht konkret um die Region Leine-Bergland und Nette Innerste im Landkreis Hildesheim. Und da gibt es ein Projekt Bodenkunstschätze. Das schreibt man so ziemlich kreativ zusammen. Und diese kreative Schreibweise zeigt eigentlich auch, worum es geht, Laura. Ich habe ja hier immer mal sozusagen auch Wert drauf gelegt oder angesprochen, dass wir natürlich verschiedene Zugänge zum Boden schaffen können, ne? Wir machen das hier eben über das Mikrofon und über das Medium Podcast, ne? Aber es gibt ja zum Beispiel auch künstlerische Zugänge tatsächlich zum Boden, also mit dem Boden Kunst machen. Und das ist genau das Projekt oder das Anliegen, was sich das Projekt Bodenkunstschätze im Landkreis Hildesheim da auf die Fahnen geschrieben hat. Und der Anreiz ist es jetzt sozusagen, dass sowohl deutsche als auch internationale Künstlerinnen und Künstler sich bewerben können für bestimmte Kunstaktivitäten in dieser Region. Und das Hildesheimer Bodenbündnis und andere Akteure, die da drin hängen, stellen tatsächlich ein Budget von insgesamt 9.500 Euro zur Verfügung. 4.500 Euro für inländische Künstlerinnen und Künstler und 5.000 Euro davon für Künstlerinnen und Künstler aus anderen europäischen Ländern. Und die können dieses Geld dann verwenden für Reisekosten, Unterkünfte etc., um eben tatsächlich auch in der Region Hildesheim dann Bodenkunstprojekte zu verwirklichen. Also das könnte zum Beispiel auch die Laura machen mit ihrer Kreativität, die sehr kreativ ist, könnte jetzt sagen, ich bewerbe mich da mal für ein Kunstprojekt und dann würdest du zum Beispiel in einem Ort dort in der Region so ein Kunstprojekt gestalten und das wird dann entsprechend auch dieses Jahr ab dem 1.9. präsentiert und zwar im Rahmen der Kulturregionale Hildesheim 2025. Das ist eigentlich das, worauf es hinausläuft, ab dem 1. September Kulturregionale Hildesheim 2025. Da sollen dann entsprechend diese Kunstwerke ausgestellt werden. Und wie immer kloppe ich alle Informationen dazu in die Shownotes. Ich will nochmal die Projektziele hier besonders unterstreichen, weil das tatsächlich auch wichtig ist, um zu verstehen, warum man sich da eigentlich bewerben kann und warum es auch tatsächlich Projekte nur im Landkreis Hildesheim sein sollen. Das erste Projektziel ist die Stärkung der regionalen Identität. Dann noch Bewusstseinsbildung für Nachhaltigkeit, gemeinschaftliche Prozesse, das bezieht sich in dem Fall dann auch auf gemeinschaftliche Prozesse, die eher auf regionaler Ebene ablaufen und kulturelle Teilhabe. Ne? Also das sind die vier großen Projektziele dieses Projektes. Ne? Und ja, weiß nicht, wenn ihr euch da draußen berufen fühlt sozusagen, wir sind jetzt im Jahr 2025, also wenn ihr die Folge in einem Jahr hört, dann könnt ihr das entsprechend skippen. Gibt es vielleicht schon das Nachfolgeprojekt. Aber dann schaut doch gerne mal in die Shownotes, verbreitet das weiter. Wir werden das auch auf den sozialen Kanälen sicherlich noch streuen. Und bewerbt euch doch mal, ja, für so ein Bodenkunstprojekt. Laura hat es jetzt schon fleißig mitgeschrieben. Die wird ihre Bewerbung gleich morgen einreichen, ja. Ja. Ich hatte noch vergessen, Bewerbungsschluss ist der 20. April 2025. Also da noch mehr als einen Monat Zeit ab Ausstrahlung. Ich würde mal sagen, ran da und das unterstützt man natürlich auch sehr gerne. Gruß an Wulf Grube vom Bundesverband Boden, der mich auf diese tolle Sache hingewiesen hat. Laura, Boden und Kunst, das ist doch was, oder?
Ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig, um das nochmal auf eine andere Art und Weise näher zu bringen. Also wie du schon sagst, wir machen es jetzt übers Mikrofon, aber meistens das Sehen und ein bisschen visuell darstellen. Auch nochmal besser für die Verständnis.
Ja.
Oder für das Verständnis.
Ja, das denke ich auch, ne? Und diese Folge ist jetzt eine ganz besondere Folge, Laura. Natürlich, weil wir beide am Mikrofon sind. Das ist eine einzigartige Konstellation. Das ist immer was Besonderes, ne? Aber wir werden alleine in dieser Folge jetzt schon drei Möglichkeiten präsentieren, wie man Böden den Menschen näher bringen kann. Eine habe ich gerade angesprochen. Das ist eben das Kunstthema, ne? Man kann sich auf dieses Projekt bewerben. Das andere machst du jetzt. Du wirst mir jetzt nämlich endlich was über Dom erzählen. Ich bin da auch ein bisschen unwissend tatsächlich. Bin gespannt, was du mitgebracht hast. Und das dritte machen wir im Anschluss da dran. Aber da will ich noch nicht vorgreifen, Laura. Ich würde jetzt erstmal sagen, Domwässer sind tief und dreckig. Ein Sprichwort, was man kennt, landläufig. Habe ich das schon von klein auf gelernt sozusagen. Wenn es ein Domwasser ist, dann ist es tief und dreckig. Aber was hat's denn eigentlich damit auf sich? Warum sind denn Domwässer tief und dreckig, Laura? The stage is yours. Du kannst mir das sicher beantworten.
Ja, genau. Und da wir hier jetzt aber erstmal Bodenkunde-Podcast sind, würde ich erstmal zurückgehen, auch zu unserer Folge 110, die das betrifft. Die heißt Bodenfarben. Denn welche Farbe würden wir denn klassisch den Böden zuordnen, Christoph? Das hast du ja auch in der Folge 110 sehr gut gesagt.
Ja, das ist wieder mal so eine Frage, die erstmal einfach scheint, aber die eigentlich gar nicht so einfach ist.
Ich möchte nur die einfache Antwort haben.
Die einfache braun. Oh,
braun,
jetzt hast
genau.
Du mich voll gestoppt in meinem Redeschwall.
Ja, ich habe mir selber ja die Folge angehört und Notizen gemacht, das heißt, du brauchst das jetzt nicht sehen. Aber du kannst auch nochmal sagen, die Farbe kann natürlich auch anders aussehen, ne?
Richtig.
Von Böden.
Ja,
sind nicht immer nur braun.
Ja, dann will ich jetzt aber tatsächlich gar nicht in Fahrt geraten. Hört doch gern mal in die Folge zu Bodenfarben rein.
Genau, hört da mal rein. Aber Christoph kann ja schon sonst noch einmal erzählen, was bestimmt denn die Farbe des Bodens?
Das sind verschiedene Faktoren. Das ist einmal die organische Bodensubstanz, ganz allgemein, ne? Das ist aber auch die Geologie, also das Ausgangsmaterial der Bodenbildung. Und wir haben auch bestimmte farbgebende Prozesse, bodenbildende Prozesse in dem Fall. Das ist vor allem der bodenbildende Prozess der Verbraunung und aber auch so hydromorphe Prozesse. Ne? Also dann, wenn sich diese farbgebenden Eisenoxide dann letztlich auch auflösen. Habe ich alles im Gelände schon gesehen, Laura, bin ich jedes Mal neu verzaubert.
Genau, das erklärst du ja auch alles sehr gut in der Lehrbuchfolge und erzählen. Wir haben auch eine Lehrbuchfolge zur Verbraunung, die kann man sich sonst auch nochmal anhören. Genau, aber warum denn das organische Material? Das hast du ja auch gesagt, glaube ich, ne, in der Folge.
Naja,
besonders das organische Material trägt ja dazu bei, dass die Böden dunkler werden, bis hin zu richtig schwarz.
Ja.
Also organische Böden sind ja sogar schwarz.
Ja, das hängt ja immer mit der Struktur zusammen, quasi dieser jeweiligen Substanz. Und bei organischen Bodensubstanz ist es einfach so, dass die physikochemisch eine Struktur hat, die dazu führt, dass sie eigentlich den größten Teil des Spektrums des einfallenden Lichtes schluckt, ne? Und dadurch erscheint uns das, wenn das Licht entsprechend wenig zurückgeworfen wird, eher als schwarz. Ja? Das ist eigentlich der Hintergrund.
Genau. Ne? Also im Fachvokabular würde es ja jetzt heißen, absorbieren mit B. Nur ein kleiner Teil wird zurückgeworfen. Und deshalb wirkt dann diese ganze Masse sozusagen dunkler und schwarz. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, zeichne mir mal einen See oder das Meer oder Wasser, welche Farbe würdest du dem denn zuordnen?
Natürlich blau.
Natürlich blau, genau. Das denken wir auch meistens. Wenn wir aber mal genauer hingucken oder zum Beispiel in einem Glas uns eine Wasserprobe entnehmen, dann sehen wir, dass das Wasser tatsächlich meistens natürlich gar nicht blau ist. Es ist aber auch oft nicht klar, sondern es ist gelblich und kann sogar bisschen richtig braun werden. Also vor allem in Wäldern sehen wir das ja, wenn wir da am Wegesrand so kleine Bächlein haben. Die sind dann richtig braun oder auch rötlich. Und viele schlussfolgern natürlich gleich richtig. Ach, das kommt vom Eisen, ne? Weil diese rostbraune Farbe, ja, die kommt durch Eisen. Wie du auch eben beim Boden gesagt hast, Eisenoxide lösen sich auf und das Eisen färbt das Wasser rötlich. Aber kannst du dir vorstellen, dass noch etwas anderes unsere Gewässer färben kann?
Ja, Laura, das kann ich mir vorstellen. Das ist jetzt ein bisschen geschauspielert natürlich an der Stelle.
Wow.
Aber ja, wenn wir drüber sprechen, dass es natürlich noch andere färbende Bestandteile in Böden gibt, dann kann es ja immer sein, dass diese ausgewaschen werden und dann mit dem Wasser transportiert. Ein Beispiel für geologisches Sediment ist ja dann zum Beispiel im gelben Fluss. Ne? Das ist ja auch noch eine Folge, die in der Pipeline ist. Warum ist der gelbe Fluss in China gelb?
Ja, das hatten wir noch. Es gibt auch pinke Seen.
Genau. Ne? Und das ist dann einfach Sediment, was halt diese Farbe hat und was in großen Mengen abtransportiert wird. Und natürlich gilt das auch für die organische Substanz. Ne? Also auch organische Substanz in der einen oder anderen Form kann ja gelöst abtransportiert werden. Und zack, habe ich irgendeine Farbe drin.
Genau, und tatsächlich haben wir jetzt über die gelöste organische Substanz, die auch in der Fachsprache als DOM abgekürzt wird, also aus dem Englischen Dissolved Organic Matter. Wie du schon vorhin gesagt hast, darüber haben wir tatsächlich noch gar nicht hier in unserem Podcast gesprochen. Du hast aber in der Lehrbuchfolge 16 über Humus erklärt, wie zum Beispiel bei der Zersetzung eines Blattes die einzelnen Bestandteile das Blatt während der Zersetzung in seine einzelnen Bestandteile, wie zum Beispiel partikuläres organisches Material, das ist dann ja halt wirklich noch sichtbar, das sieht man noch, organisches Material, was an Mineralen gebunden ist, oder halt aber auch Huminstoffe entstehen können und somit im Boden vorliegen. Es ist zwar aber nur ein geringer Teil des organischen Materials wasserlöslich, diese wasserlöslichen organischen Verbindungen werden dann halt bei der Zersetzung durch Mikroorganismen freigesetzt oder auch zum Beispiel von Pflanzenwurzeln. Das heißt, somit gelangen die dann in den Boden, diese wasserlöslichen organischen Substanzen. Und diese Dissolved Organic Matter, also diese, ich kürze es jetzt im Folgenden immer DOM ab mal, diese gelöste organische Substanz, weil das ist halt wirklich ein Unterschied, ob es gelöst vorliegt oder jetzt halt partikulär, die ist wirklich sehr reaktiv und mobil. Und deshalb auch sehr wichtig für die Bodenbildung, denn die hat einen sehr großen Einfluss auf die Nährstoffbindung und auch Schadstoffbindung und auch den Transport von diesen im Boden und somit halt auch zum Wasser, denn diese Dissolved Organic Matter, kleinen Partikelchen, die haben eine sehr stark oder sehr hochreaktive Oberfläche und daran können sich dann auch Kationen binden, wie zum Beispiel halt Schadstoffe oder Nährstoffe, was ja Calcium, Magnesium sein können, aber halt auch Pflanzenschutzmittel. Genau, also jetzt nochmal per Definition ist die DOM, also das Dissolved Organic Matter, ist die Gesamtheit, also alles an gelösten organischen Substanzen, die bei einem Zersetzungsprozess von toten Organismen oder Pflanzenresten durch die Aktivität von Mikroorganismen gebildet wird im Boden. Das heißt, dieser Prozess findet im Bodenbereich statt. Und definiert wird die gelöste organische Substanz über die Konzentration des organischen Kohlenstoffes oder gemessen darüber. Das heißt, man misst nicht den Dissolved Organic Matter, sondern man misst den Dissolved Organic Carbon, abgekürzt als DOC. Also wenn ihr DOC dann oft liest, das ist der gelöste organische Kohlenstoff. Und in der Regel ist dieser definiert, dass diese Stoffe kleiner als 0,45 Mikrometer sind. Das heißt, wenn wir einen Filter hätten mit einer Porengröße von 0,45 Mikrometer, dann können die dadurch passieren. Genau. Und unsere gelösten organischen Substanzen, jetzt wird es so ein bisschen chemisch, wir gehen ein bisschen in den Chemieunterricht rein. Das heißt, alle, die im Abi noch Chemie hatten, wenn ihr Abi gemacht habt oder in der Schule sich gefreut haben über Chemie, die werden jetzt erblühen sozusagen und sich freuen. Denn die gelöste organische Substanz besteht aus einer Vielzahl von verschiedenen organischen Verbindungen. So, Christoph, ich sehe, du strahlst schon, du freust dich richtig. Ja, was sind jetzt also organische Verbindungen? Ja, organisch. Also man hört das oft, aber was ist das denn?
Ja,
eine organische Verbindung.
Richtig, und die begründet auch einen kompletten Zweig der Chemie, nämlich die organische Chemie, ne? Weil die einfach so besonders sind. Und das war jetzt eigentlich auch tatsächlich schon was ich gelernt habe. Organische Verbindungen haben keine einheitlichen Eigenschaften. Du hast ja gerade gesagt, 0,45 Mikrometer beispielsweise ist die Größe. Das sind also teilweise auch Feststoffe, die tatsächlich nicht in Lösungen gehen, ne, aber halt sehr, sehr, sehr klein sind, sodass sie dann trotzdem irgendwie als gelöste Substanz zumindest angesprochen werden, ne? Es gibt aber natürlich.
Wenn wir jetzt ein bisschen nerden wollen, könnten wir natürlich sagen, die kolloidal auch vorliegen, also sehr, sehr fein verteilt,
ja,
und so.
Richtig, ne?
Um nochmal so ein Fachwort einzuwerfen.
Ja, Fachwörter, die Fachwörterkanone ist geladen, Laura.
Ja, es heute gibt, irgendwie.
Es gibt.
Vielleicht liegt das an meinem Schreibprozess.
Ja, man merkt das schon. Du bist auf jeden Fall gerade voll drin, aber wir werden das ein bisschen erklären natürlich. Aber organische Verbindungen können natürlich auch tatsächlich gelöst sein. Also denken wir mal an organische Säuren. Was ist das jetzt aber? Organische Verbindungen sind halt einfach Verbindungen, deren Hauptbestandteile Kohlenstoff und Wasserstoff ist, ne? Also Klassiker aus der Schulchemie, Alkane, Alkene, Alkine, ne? Diese langen Kohlenstoffketten, manchmal mit Zweifachbindungen, manchmal mit Dreifachbindungen, ist nicht so wichtig, ne? Aber die bestehen eben hauptsächlich aus Kohlenstoff und auch noch aus Wasserstoffionen, Atomen, ne? So. Und.
Genau. Also, das kann man ja noch einmal sagen. Also, diese Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindung, das heißt CH-Bindung, die sind halt ganz typisch für organische, Verbindungen. Denn was ist zum Beispiel CO2? Also, Kohlenstoffdioxid? Ist anorganisch. Das hat ja keine CH-Bindung.
Ach so, ja.
Ist nicht organisch. Ja, nur so als Beispiel. Also nicht alle Kohlenstoffverbindungen sind halt organisch. Ja. Es gibt auch anorganische Kohlenstoffverbindungen, ne? Dass man halt wirklich diese CH-Bindung ist wirklich, ja,
die relevant. Genau, die Fülle an organischen Kohlenstoffverbindungen überwiegt aber, das muss man sagen, ne? Also da geistert auch irgendwo eine Zahl durchs Netz, aber das kannst du nur mit Exponentialzahlen angeben, ne, wie hoch die Anzahl der organischen Kohlenstoffverbindungen geschätzt wird. Das ist wirklich beeindruckend. Und es kommt ja auch noch dazu, dass es eben nicht nur Kohlenstoff und Wasserstoff ist, sondern dass natürlich auch viele andere Elemente Bestandteile sein können von organischen Verbindungen, ne? Also es ist nicht nur auf diese plumpen Kohlenstoffketten beschränkt, sondern da sind dann noch funktionelle Gruppen drin, die unterschiedlich wechselwirken, ne? Und die letztlich den organischen Stoffen, die dann wir natürlich hier auch untersuchen, ihre ganz charakteristischen Eigenschaften geben. Also es ist schon eigentlich ein cooles Feld. Wenn ich in der Chemie geblieben wäre, dann hätte ich mich vermutlich da auch betätigt, in der organischen Chemie.
Ja, nee, ich finde es auch ziemlich spannend, aber genau, halten wir halt nochmal fest, also Dissolved Organic Matter, also die gelöste organische Substanz, besteht halt wirklich aus einer Vielzahl von den verschiedenen organischen Verbindungen, wie du schon gesagt hast. Die können unterschiedlich angeordnet sein. Aus dem Chemieunterricht kennen wir das ja manchmal auch wie diese Zickzackketten so ungefähr. Oder auch wie so Hexagone sehen die dann aus, mit so sechs Ecken quasi, wo die Kohlenstoffe quasi, die haben ja wie vier Ärmchen und greifen dann ein anderes Atom. Oder halt auch manchmal quasi Doppelbindung, wie du auch schon gerade gesagt hast. Genau, und wichtig ist aber jetzt erstmal, dass die gelöste organische Substanz besteht aus unterschiedlichen Verbindungen, wie zum Beispiel, das wären Kohlenhydrate oder auch, wie du gesagt hast, organische Säuren. Diese sind niedermolekular, das heißt, die haben quasi ganz kurze Ketten und nur wenige Atome aneinandergereiht quasi, die miteinander verbunden sind, sind sozusagen kleiner und haben halt auch eine geringere Molekülmasse. Und dann gibt es aber noch die hydrophoberen gelösten Verbindungen oder die, die, wie du schon gesagt hast, kollodial vorliegen. Und das sind die Zersetzungsprodukte aus Pflanzenresten, wie zum Beispiel Fulvo- oder Huminsäuren. Die bilden den größten Anteil an unserer gelösten organischen Substanz. Und diese Huminsäuren, die sind vor allem auch für die Farbgebung entscheidend. Und auch ganz wichtig für zum Beispiel den Schadstofftransport, denn sie können halt hydrophobe Stoffe wie Pflanzenschutzmittel binden und somit ihre Mobilität und Löslichkeit beeinflussen. Zudem wirken halt Fulvo- und Huminsäuren auch als Komplexbildner. Diese Moleküle sind halt größer und ihre Masse auch. Diese Ketten sind länger und stabiler. Also ihre Anordnung ist ganz stabil und sie können potenziell oder zum Beispiel Metalle, die potenziell toxisch sein können, binden und halten diese dann auch stärker fest. Das heißt, ganz entscheidend für die Farbe und auch für den ganzen Transport von Schadstoffen sind halt die Huminsäuren oder Huminstoffe zusammengefasst.
Jetzt, bevor von außen wieder ganz viele Anmerkungen kommen, dieses Konzept Fulvo-Huminsäuren und dann gibt es noch die Humine, das ist ein Konzept, was nicht ganz unumstritten ist, was sich aber eignet, um eben diese Fülle an organischen Substanzen, die wir jetzt hier in der DOM einfach besprechen wollen, zumindest ein Stück weit zu klassifizieren. Und nur der Vollständigkeit halber will ich mal erwähnen, wie man das macht. Das wird tatsächlich über die Löslichkeit der jeweiligen Substanzen in verschiedenen pH-Bereichen gemacht. Ja, also das ist eigentlich der Hintergrund, ne? Und da merkt man dann schon, okay, das ist keine feinstoffliche Charakterisierung, sondern man nimmt sich wirklich diese eine Eigenschaft heraus, wo man dann eben einfach differenziert, sind jetzt die jeweiligen Substanzen, und das ist wie gesagt ein riesiges Bundle an Substanzen, zum Beispiel eher in einer Lauge löslich und zwar nur in einer Lauge, dann sind es Huminsäuren, sind sie sowohl in einer Lauge als auch in einer Säure löslich, dann sind es Fulvosäuren, und wenn sie zum Beispiel in beiden unlöslich sind, ne, und das ist eher so diese feinstoffliche, partikuläre organische Substanz, dann würde man sie eher den Huminen zuordnen. Also das ist dieses Konzept. Ne? Und das ist nicht unumstritten, aber es existiert noch auf dem Markt. Ne? Das ist so ein altgedientes Konzept, das vielleicht genau. Nur der Vollständigkeit
hat. Ja, und es gibt natürlich auch, wenn man jetzt Experten, also ich bin jetzt keine Expertin für organische Substanzen, aber da gibt es ja definitiv welche und auch Forscher, die sich nur damit, Arbeitsgruppen, die sich nur damit beschäftigen, die könnten das noch viel besser unterteilen oder würden jetzt den Finger heben und sagen, na, das besteht doch aber noch daraus und daraus und sonst noch was. Aber was man halt so am gängigsten meistens hört, sind ja auch die Huminsäuren oder Huminstoffe, und das sind auch die farbgebend sind. Wie genau man das dann definieren möchte oder in welcher Fachrichtung man das dann wie definiert, das ist ja immer auch in den Geowissenschaften zum Beispiel, in verschiedenen Fachbereichen werden auch manche Sachen anders klassifiziert oder benannt, von Fachbereich zu Fachbereich. Und deshalb, das wollte ich hier nur einmal, dass man es halt gehört hat, weil das liest oder hört man ja sonst nochmal öfters und weiß jetzt, aha, das hat was damit zu tun. Genau, denn wir kommen jetzt zurück nochmal auf unser Thema, die Wasserfarbe. Also wir haben jetzt gelernt, dass Dissolved Organic Matter halt aus einer Vielzahl von verschiedenen organischen Verbindungen besteht. Das halt nur so als Hintergrundinfo. Und die Wasserfarbe, also die Farbe von unseren Gewässern, ist auch sehr stark, wie der Boden zum Beispiel, sehr stark beeinflusst von den Gehalten an dieser gelösten organischen Substanz oder den gelösten organischen Materialien von einem terrestrischen Ursprung. Das heißt, die kommen aus dem Boden rausgelöst in das Wasser. Das heißt, sie kommen eigentlich vom Boden, vom umliegenden Boden stammend. Und da sich die Böden global ja auch ändern oder unterschiedlich sind und auch die mikrobielle Aktivität unterschiedlich ist und auch Pflanzen sich ändern, gibt es halt auch in jedem Gewässer und in jedem Boden eine andere Zusammensetzung von dieser gelösten organischen Substanz. Das heißt, eine ganz, ne, wie wir eben gelernt haben, unterschiedliche Bestandteile. Und darauf gehen wir jetzt halt natürlich auch nicht ein, sondern wir betrachten das nur als Gesamtheit jetzt und keine globalen Unterschiede oder. Oder beziehen das auf genau Pflanzen. Das könnte man noch auf ganz kleinste Skalen runterbrechen. Aber das machen wir jetzt nicht. Diesen Effekt, wenn sich das Wasser färbt, das heißt brauner wird, nennt man Verbraunung von Gewässern. Denn wie auch wir eben schon beim Boden erklärt haben, die gelöste organische Substanz absorbiert das Licht auf der ultravioletten oder kurzen Wellenlänge, sodass das Wasser dann gelblich bis braun erscheint. Und meistens wird das Wasser als braun wahrgenommen, wenn diese Konzentration an organischem Kohlenstoff, weil wir messen ja den gelösten organischen Kohlenstoff, größer als 10 Milligramm pro Liter sind. Und der gelöste organische Kohlenstoff im Wasser ist, wie auch im Boden, und habe ich eben auch schon gesagt, wirklich entscheidend für die biochemischen Prozesse, wie natürlich unter anderem Säure-Base-Chemie, aber halt auch den Kohlenstoffvorrat und Nährstoffhaushalt, also somit Nahrung für Tiere und Pflanzen, ist der super entscheidend. Denn wie wir eben auch gelernt haben, bildet die gelöste organische Substanz stabile Komplexe oder kann, wenn da viele von diesen Huminsäuren sozusagen vorliegen, die wirklich stabile, große Komplexe bilden können, dann können die auch nicht mehr so leicht von aquatischen Organismen abgebaut werden, was dann zu einem Verbraunungsprozess führt. Das heißt, die liegen dann einfach weiter im Wasser vor. Normalerweise könnten die auch abgebaut werden, organische Verbindungen, und dann sieht man davon gar nichts. Die werden sozusagen wie aufgegessen. Und wenn das halt nicht mehr passieren kann, dann schreitet dieser Verbraunungsprozess fort. Und deshalb sind halt besonders die Huminstoffe, deshalb bin ich da eben nochmal so drauf eingegangen, als starke Komplexbildner sehr entscheidend. Das heißt, haben wir in unserem gelösten organischen Material viele Huminstoffe, dann ist das Wasser auch brauner. Deshalb sage ich auch, habe ich ja gesagt, global kann sich das halt auch unterscheiden, weil das hängt halt, wie gesagt, von den Böden ab, von den Pflanzen ab, von der mikrobiellen Aktivität. So. Aber jetzt haben wir es mit der Chemie auch erstmal ein bisschen geschafft. Und nach dieser wirklich so ein bisschen chemisch geprägten Einführung möchte ich nun erstmal zu dem Zusammenhang kommen, welche konkrete Rolle denn jetzt die gelöste organische Substanz in den Gewässern spielt und warum diese großen Mengen da drin, also dieser Verbraunungsprozess, denn überhaupt problematisch ist. Denn die Verbraunung der Gewässer durch erhöhte Auswaschung von gelöstem organischem Material wird immer mehr zum Problem für unsere Trinkwasserressourcen, vor allem in der nördlichen Hemisphäre. Hast du eine Idee, warum in der nördlichen Hemisphäre jetzt?
Nicht direkt tatsächlich. Also ich denke immer so in Richtung Eutrophierung von Gewässern. Ja. Also dass da.
Nee, ist viel allgemeiner. Also du weißt es, wie fast alle unsere ökologischen Probleme. Ist auch das auf den Klimawandel zurückzuführen.
Ja.
Denn in den letzten 3 Jahrzehnten sind die Oberflächengewässer der nördlichen Hemisphäre immer brauner geworden. Und das halt als Folge des Klimawandels, der nämlich dort an der nördlichen Hemisphäre am schnellsten oder stärksten greift und wirkt.
Ja.
Denn die Tundra, also diese Kältesteppe dort, das Landgebiet der polaren Klimazone mit geringer Vegetation, die wird immer grüner. Die Permafrostböden tauen auf. Es gibt dort mehr Niederschlag. Das alles begünstigt, also die Temperaturen steigen, wir haben wärmere Temperaturen. Und das begünstigt die Auswaschung und den Transport von gelöstem organischem Material. Das heißt, wenn das Klima wärmer wird, kann nämlich auch mehr organisches Material zersetzt werden. Die mikrobielle Aktivität ist höher, das heißt, es wird immer mehr zersetzt und kann somit dann auch mit dem nächsten Niederschlag viel leichter vom Boden ins Gewässer gelangen. Dort habe ich dann einen ganz interessanten Artikel über Spektrum auf der Homepage von Spektrum gefunden, aus dem Jahr 2022. Das Wasser in Seen und Flüssen wird weltweit brauner. habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt, denn der liefert schon mal ein paar Informationen zu dieser Problematik, den Ursachen und Folgen. Und dort schreiben sie sogar, dass das sogar der Weltklimarat auf dem Schirm hat und verfolgt als Problem definiert. Oder der zumindest warnt vor der zunehmenden Verbraunung von Gewässern. Denn wie du hast eben Eutrophierung gesagt, das ging schon ein bisschen in die richtige Richtung, denn unsere Gewässer werden ja nicht einfach, oder die Gewässer werden ja nicht einfach brauner und sehen dann halt einfach nicht mehr blau aus oder nicht mehr so schön aus, sondern das kann auch wirklich Konsequenzen mit sich führen, wie zum Beispiel Artensterben oder erhöhten Treibhausgasemissionen, wo ich später nochmal oder gleich nochmal drauf zurückkomme. Aber halt natürlich auch unsere Trinkwasserqualität dann schlussendlich irgendwann. Denn seien wir mal ganz ehrlich, wenn da braunes oder gelbes Wasser aus der Leitung kommt, das sieht erstmal nicht so appetitlich aus. Wobei ich sagen muss, dass zum Beispiel auf Langeoog oder manchen ostfriesischen Inseln ist das Wasser aus der Leitung tatsächlich gelblich, weil das Grundwasser durch die, ich nenne es jetzt wieder Huminstoffe oder wir können es auch ganz verallgemeinern, die gelöste organische Substanz, den Gehalt an gelöster organischer Substanz im Grundwasser, das gelblich erscheinen lässt, dann oder gelblich macht. Genau, und die Erforschung von dem Thema Verbraunung von Gewässern, die ist ziemlich aktuell und ist bislang noch ziemlich wenig erforscht und erfolgt halt auch aus einem Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Das heißt, man kann das auch jetzt nicht so einfach verallgemeinern. Aber ich habe dazu ein schönes Review-Paper gefunden. Das heißt, Review bedeutet halt quasi eine Übersicht aus mehreren wissenschaftlichen Studien, die dann in diesem Paper zusammengefasst wurden. Das heißt, Ecology and Extent of Freshwater Browning, What We Know and What Should Be Studied Next in the Context of Global Change. Von den Autoren Blanchett et al. Aus dem Jahr 2022 ist auch Open Access und auch in den Shownotes verlinkt. Da fassen sie dieses Problem der Gewässerverbraunung noch einmal zusammen und beschreiben vor allem, durch welche Faktoren der Verbraunungsgrad beeinflusst wird und was für Konsequenzen das für die Gewässer hat. Hier werde ich jetzt nicht nochmal genauer drauf eingehen, nur damit es mal gehört ist. Wer daran Interesse hat, kann sich gerne das Paper nochmal durchlesen und recherchieren. Welches aber oder was aber noch ein sehr banaler, also erstmal erscheint banal, aber wichtiger Aspekt ist, ist dann noch die Landnutzung. Waldstandorte, dort erscheinen die Oberflächengewässer eh immer uns brauner oder rötlicher, gelblicher. Und auch bei Moorlandschaften kommt es zum verstärkten Austrag von gelöster organischem Material oder gelöster organischer Substanz, denn diese Böden beinhalten viel davon unter diese Standorte. Sie begünstigen somit die Verbraunung von Oberflächengewässern, ganz im Gegensatz zu landwirtschaftlichen Flächen oder mineralischen Böden. Und Christoph, wie sieht es jetzt, also Moorlandschaften sind ja eigentlich nicht mehr intakt. Hast du eine Idee, wie sieht das wohl vor allem bei drainierten Moorgebieten aus? Also Moorgebiete, die entwässert wurden?
Ja, grundsätzlich Torfsubstrat oder so anmoorige Substrate an der Luft zersetzen sich vielleicht viel schneller. Das weiß man auch, da ist irgendwie eine Schwundrate von 2 Zentimetern pro Jahr durchaus denkbar. Ne? Und das ist natürlich alles was teilweise in die Atmosphäre gelangt, ne? Stichwort Klimawandel, aber teilweise sicherlich auch im Grundwasser landet in Form von Domm.
Genau, denn Moorlandschaften sind generell eine sehr wichtige oder große Quelle für Kohlenstoff in den Oberflächengewässern. Und wenn wir diese drainieren, also entwässern, dann wird diese Oxidation, also sprich Umwandlung von Torf, noch begünstigt. Und das wiederum fördert halt auch die Auswaschung von gelösten organischen Kohlenstoff. Das heißt, eine Wiedervernässung könnte da Abhilfe leisten. Aber tatsächlich auch zu wenig Versicherungsraum, das heißt zu viele versiegelte Flächen oder nicht mehr intakte Auenlandschaften sind problematisch für die Verbraunung von Gewässern. Denn Auen filtern normalerweise Oberflächenwässer und halten somit das Wasser in der Landschaft. Und eine Renaturierung von Flüssen bzw. die Wiederaktivierung von Auen kann auch dem Verbraunungsprozess entgegenwirken. Ja, nun haben wir halt gelernt, dass der Klimawandel oder sich vor allem das Klima, aber auch die Landnutzung sehr auf die Verbraunung von Oberflächengewässern auswirkt und die Verbraunung von Oberflächengewässern eigentlich nicht mehr zu verhindern ist oder schon da ist. Und müssen jetzt aber nochmal verstehen, warum das überhaupt problematisch ist, oder was für negative Effekte denn das auf für die Gewässer haben kann an sich. Erstmal ganz klar, wir haben ja eben schon vom Licht gesprochen, je brauner das Wasser wird, desto wärmer wird es auch. Denn die gelöste organische Substanz absorbiert die Sonnenstrahlen, anstatt sie zu reflektieren. Das Problem ist aber, die Organismen, die sich im Wasser befinden, die brauchen ja Licht und auch die Pflanzen, Photosynthese und so weiter, um zu wachsen. Hinzu kommt, dass durch eine Temperaturschichtung es besonders in tiefen Gewässern, also das heißt in Seen, die etwas tiefer sind, in den tieferen Bereichen zu einem Sauerstoffmangel führen kann. Und das beides, also dieses weniger Licht plus der Sauerstoffmangel, führt halt dazu, dass die Primärproduktion stark eingeschränkt ist. Das heißt, dass keine Nahrung mehr für Pflanzen und Tiere, die am Boden eines Sees leben, mehr vorhanden ist und die somit aussterben können oder dort sterben. Zudem, wir haben ja vorhin gelernt, gelöstes organisches Material, vor allem die Huminsäuren, Huminstoffe, bilden sehr stark Komplexe. Das heißt auch, aber die Verfügbarkeit von Schadstoffen ist damit erhöht. Denn gelöste organische Substanz kann Komplexe bilden, zum Beispiel mit Eisen. Und ein Anstieg von Eisen-DOM-Komplexen kann zum Beispiel auch zu einem Anstieg an toxischen Elementen wie Arsen und Vanadium führen. Also so und somit auch die Verfügbarkeit von organischen Schadstoffen wie Pflanzenschutzmitteln. Diese sind natürlich erstmal als Komplex gebunden, aber sie liegen trotzdem als Konzentration in den Gewässern dann vor. Das heißt, ja, das ist halt auch überhaupt nicht gut und bestimmt das. Aber was ganz entscheidend ist, ist, dass auch unsere Oberflächengewässer immer im Austausch mit der Atmosphäre stehen, wenn wir den Kohlenstoffkreislauf betrachten. Und somit führt eine Verbraunung von Oberflächengewässer auch zu einer Emission von Treibhausgasen. Denn, wie wir ja gelernt haben, organisches Material enthält sehr viel Kohlenstoff. Ist natürlich auch Nahrung und der Kohlenstoff ist Nahrung für die Mikroorganismen, die im Gewässer leben. Die zersetzen das, verbrauchen dabei den Sauerstoff und produzieren somit Kohlenstoffdioxid, also CO2. Und somit wird natürlich, wenn wir viel mehr Kohlenstoff zur Verfügung haben, was Mikroorganismen zersetzen können, entsteht letztendlich auch viel mehr CO2 oder auch Methan. CH4 kann auch entstehen. Und somit werden Flüsse und Seen von einer Kohlenstoffdioxidsenke zu einer Kohlenstoffdioxidquelle und dadurch halt indirekt auch unsere Böden von einer Senke zur Quelle. Das heißt, das ist auch nochmal ein indirekter Pfad, wo unsere Böden Kohlenstoff verlieren und an die Atmosphäre abgeben und somit den Klimawandel festhalten. Wir können also festhalten, dass Verbraunung von Gewässern verschiedene Ursachen hat, die vor allem mit dem Klimawandel zusammenhängen und sehr problematisch sind, nicht nur für das einzelne Ökosystem, sondern auch global betrachtet durch die Treibhausgasemissionen. Doch die Verbraunung von einem Gewässer, dadurch, dass sie ja auf so unterschiedlichen Faktoren beruht, ist nicht immer stetig und nicht immer gleich, denn sie verändert sich innerhalb eines Jahres durch den Niederschlag und auch mit den Jahreszeiten oder auch zwischen den einzelnen Jahren abhängig vom Klima. Und so können sich Seen oder auch Flüsse wieder erholen und stabilisieren. Das heißt, einmal verbraunt heißt nicht immer verbraunt. Aber vor allem Flüsse sind ja immer in Bewegung und Oberflächengewässer hängen landschaftlich auch immer miteinander zusammen. Und wie sich die Verbraunung von Oberflächengewässern auf der Gebietsebene voranschreitet, das haben die finnischen Autoren um Reike und ihren Kollegen aus dem Jahr 2024 in ihrem Paper Browning from Headwaters to Coastal Areas in the Boreal Region, Trends and Drivers untersucht. Das heißt, da sind sie natürlich auch nochmal auf diese Ursachen, was die Verbraunung von Gewässern vorantreibt oder begünstigt, eingegangen. Aber sie haben sich vor allem angeguckt in den Jahren von 1990 bis 2020, also über einen Zeitraum von 30 Jahren, wie die Verbraunung der finnischen Gewässer zugenommen hat, vom kleinen Bach hin bis hin zu Küstengewässern. Also wirklich in verschiedenen Oberflächengewässern Typen. Denn natürlich unterscheidet sich die Verbraunung auch vom Wasservolumen und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist es so, dass in den größeren Gewässern mit einer langen Aufenthaltszeit, das heißt die Seen oder auch die Küstengewässer, die gemittelte Konzentration an organischem Kohlenstoff geringer ist als in den kleineren Gewässern, wie zum Beispiel die Bäche. Und diese größeren Gewässer zeigen auch kleinere jährliche Schwankungen auf, innerjährliche Schwankungen. In Finnland gibt es, das muss man dazu auch noch sagen, keine intensive Landwirtschaft. Die ist, wenn dann nur lokalisiert im Süden und 80% der Landesfläche ist Wald. Ein Drittel davon bewaldete Moorlandschaften. Und die meisten Moorgebiete, die ungefähr 30% der Landesfläche ausmachen, wurden trockengelegt. Das heißt, wir haben dort sehr viel Moorgebiet und die Seen sind überall im Land verteilt, meistens aber eher im westlichen Raum. Die Konzentration von dem organischen Kohlenstoff in diesen ganzen Gewässern in den letzten 30 Jahren ist im Schnitt zwischen 1 und 2 Milligramm gestiegen. Dabei hatten wir halt die höchsten Konzentrationen von 14 bis 18 Milligramm pro Liter in den Bächen. Wie wir ja schon gelernt haben, würden wir das ja als braun bezeichnen. Flüsse 10 bis 14 Milligramm pro Liter, Seen 9 bis 11 Milligramm pro Liter. Und Küstengewässer hatten die geringste Konzentration an organischem Kohlenstoff von 4 bis 6 Milligramm pro Liter. Das hört sich jetzt an sich nicht viel an insgesamt. Also diese Spannbreite von den Konzentrationen und dieser Anstieg um 1 bis 2 Milligramm pro Liter ist tatsächlich aber so, dass die finnischen Seen im Jahr 2020 um die 280.000 Tonnen mehr organischen Kohlenstoff beinhaltet haben als 1990. Also das macht schon einen Anstieg aus, auch wenn es sich auf Konzentrationsebene erstmal nicht so anhört. Der größte Anstieg, prozentuale Anstieg der organischen Kohlenstoffkonzentration wurde in den Küstengewässern tatsächlich verzeichnet. Wenn Sie das unterteilt haben in die unterschiedlichen Trends von absteigenden Konzentrationen, neutral bleibenden Konzentrationen zu aufsteigend, dann kann man halt sehen, dass die Erhöhung der Konzentration des organischen Kohlenstoffes und somit auch der Verbraunung in dem Aspekt sich im Laufe in diesen 30 Jahren von den kleineren Gewässern, also von den Bächen, hin verschoben hat zu Gewässern mit einer größeren und längeren Aufenthaltszeit wie den Seen oder Küstengewässern. Sie haben dann auch einen Algorithmus angewendet, um nochmal herauszufinden, welche dieser Antriebskräfte für die Verbraunung von Gewässern am stärksten greift. Und da haben sie tatsächlich auch herausgefunden, dass der größte Treiber, quasi die größte Antriebskraft, die Temperaturerhöhung ist, zusammen mit dem Niederschlag. Wie wir ja gelernt haben, die höhere Temperatur führt zur stärkeren Umwandlung von organischem Material, welches in Kombination mit mehr Niederschlag dann ausgewaschen wird. Wie wir aber gelernt haben oder ich auch schon gesagt habe, sind diese Trends nicht ganz stetig. Das heißt, es gibt immer wieder Schwankungen. Und zum Beispiel wurde im Jahr 2005 dort der Peak, also die höchste Konzentration von organischem Kohlenstoff in den Bächen, Seen und Flüssen verzeichnet. Und dort nahm die Konzentration dann wieder ein bisschen ab. Dieser Peak sozusagen, also eine Erhöhung der Konzentration, wurde aber in den Küstengewässern erst 2010 gefunden oder den gab es dann erst, was nochmal sehr schön diesen Transport des Wassers vom Inland bis hin zur Küste widerspiegelt. Denn das heißt, wenn wir ein Gewässer haben oder ein Fluss, der verbraunt ist, dann kann das bedeuten, dass er in ein paar Jahren wirklich die Küstengewässer oder andere Gewässer auch betrifft, denn das Wasser und somit auch die gelöste organische Substanz wird halt immer weiter transportiert entlang der Fließwege. Das heißt, das muss man auch betrachten. Wenn ein Gebiet lokal die Oberflächengewässer verbraunt sind und sich dort dieses Gebiet wieder erholt oder die Seen sich dort wieder erholen und Flüsse, dann kann es trotzdem dazu führen, dass in einem anderen Gebiet ein paar Jahre später die Seen, Flüsse verbraunt sind. Genau. Grundsätzlich war aber zusammengefasst die Konzentration von organischem Kohlenstoff 2020 deutlich höher in den meisten finnischen Gewässern als 1990. Und die Prognose der Autoren ist, dass sie sich grundsätzlich auf einem höheren Konzentrationslevel einpendeln und unsere Gewässer immer brauner sind. Und im Angesicht des Klimawandels, der ja nur noch weiter voranschreitet und der ja gerade nicht dazu neigt zu stoppen, wird dieser Trend nur noch weiter bestehen bleiben und somit auch noch mehr CO2 in die Atmosphäre gelangen. Ja, somit hoffe ich, mit diesem ganzen Thema, um das Ganze abzuschließen, konnte ich aufzeigen, dass die Verbraunung von Gewässern nicht einfach so hingenommen werden sollte, so von wegen, ach, das ist ja ein bisschen gelblich, das Wasser, ach, das ist ein bisschen braun, sondern es sollte noch eingehender untersucht und verstanden werden, was das überhaupt für die Umgebung bedeutet und welche Faktoren damit einbezogen werden können. Also vor allem auf der Landnutzungsebene. Ich meine, das Klima können wir nicht ändern. Das ist klar. Ich kann jetzt nicht machen, dass es weniger Niederschlag gibt oder es kälter wird. Aber man könnte tatsächlich über sowas nachdenken wie die Renaturierung von Auen, Wiedervernässung von Mooren. Denn ich habe gerade das Beispiel oder der Forscher von Finnland berichtet, diese Problematik ist auch überwiegend in der nördlichen Hemisphäre. Aber wir wissen ja, durch den Klimawandel verändert sich eh alles und es sind tatsächlich auch zumindest zeitweise verbraunte Seen. Also diese Problematik besteht auch schon in Deutschland. Und ja, was das halt für Auswirkungen hat und wie man da Abhilfe leisten kann. Ich hoffe, da konnte ich jetzt so ein bisschen Überblick drüber bringen. Das heißt, dass wir diese Sachen, die wir nicht ursprünglich sehen oder die erstmal anders erscheinen, als sie eigentlich sind, dass sie auch eine Bedeutung haben und was das eigentlich macht.
Auf jeden Fall, Laura, vielen Dank für diese tollen Einblicke und ich finde das immer schön, wie man das so mit dem klassischen Chemieunterricht wieder harmonisieren kann. Ne? Ganz allgemeine Stoffkunde, ne? Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase, was haben die alle so für Eigenschaften, ne? Und je nachdem, wie man sie betrachtet, für Vor- und Nachteile, ne? Da ist es einfach so, wenn's wirklich so um Klimawandelfolgen geht, da willst du Dom, glaube ich, einfach nicht im Team haben. Weil es eben mit dem Bodenwasser beziehungsweise dann auch mit dem Grundwasser transportiert werden kann. Das heißt, diese organische Substanz ist eben hochmobil. Jetzt hast du gesagt, am Beispiel der Studie von Finnland, das dauert dann zwar mal 5 Jahre, bis sich solche Konzentrationspeaks mal vom Landinneren an die Küste bewegen, aber 5 Jahre andererseits ist eigentlich auch gar keine so lange Zeit, ne? Was das für Fließwege sind, die wird ja auch permanent irgendwo zurückgehalten. Von daher finde ich das eigentlich schon relativ rasant. Mal
finde ich eigentlich auch.
Ja, ne, in den Zeitskalen, in denen wir hier so denken, ne? Und ja, deswegen habe ich auch mal, man könnte eigentlich die ganze Zeit jetzt Lehrbuchfolgen auch referenzieren, ne? Aber Humusakkumulation habe ich ja auch mal eine
Lehrbuch. Ja, ich habe ganz viele auch gefunden.
Ja. Das ist immer gut sowas, ne? Aber ja, das ist eben wichtig, ne? Also wenn ich sowas verhindern will, dann muss ich mir die Frage stellen, okay, wie kann ich denn jetzt, Stichwort Oberflächengewässer beispielsweise, das fängt da an rum zu eutrophieren, das stinkt dann auch ganz fürchterlich, wenn da die Organismen drin sterben, ne? Hat jeder und jede schon mal gesehen, bin ich mir sicher. Und dann muss ich mir aber die Frage stellen, okay, was kann ich denn ringsrum eigentlich jetzt machen, um in diesen Böden wieder effektiv Kohlenstoff zu speichern? Das ist eigentlich ein fortwährendes Thema in diesem Podcast. Wie können wir den Kohlenstoff in den Böden speichern netto und wie können wir dafür sorgen, dass der eben nicht ausgewaschen wird, dass der nicht verstoffwechselt wird, in die Atmosphäre gelangt und hier im Beispiel eben auch ins Grundwasser. Von daher ist das genau. Eine richtige.
Denn ich bin ja auch nochmal dazu da, um diesen Link zu schaffen vom Boden hin zum Wasser tatsächlich. Also dass man schon die Böden an sich betrachten, aber man kann auch immer diesen Fließweg, diesen Einfahrt Bodenwasser mit betrachten.
Richtig.
Oder das sollte ihn auch mit betrachten, dass der auch sehr wichtig ist.
Das ist immer hier bei unseren Redaktionskonferenzen auch so, wenn da mal jemand so sich meldet und sagt, hier, ich würde gerne mal was über Grundwasser machen, dann sagt Laura sofort, nein, hör auf, das ist meine Domäne.
Also das stimmt ja nicht.
Nein,
aber ich finde das halt auch, also weiß ich nicht, für Wissenschaftler, die uns jetzt hören oder so, dass diese Thematik hier, die ist ja noch sehr unerforscht und kann man auf sehr vielen verschiedenen Ebenen noch auch dran zu forschen. Das heißt, wenn Leute Projektanträge schreiben wollen oder sich damit befassen, das ist auch ein sehr wollen können, fachlich, dann ist das auch ein sehr interessantes Thema, finde ich.
Auf jeden Fall. Das würde ich auch so sehen.
Und das bedeutet halt auch Wissenschaft für die Nichtwissenschaftler-Zuhörer, dass man solche Problematiken erkennt, dann sieht man erstmal ganz große Trends und Verläufe, wie aber was genau für Prozesse dann entscheidend sind und so. Das ist halt die Wissenschaft, die immer weiter dann nochmal genauer hinguckt, immer noch mehr Bereiche miteinander verbinden kann und somit dann halt unsere Welt schützen kann oder ein bisschen besser machen kann.
Richtig. Und auch Citizen Science fällt mir da beispielsweise ein. Jetzt haben wir dann sogar schon die vierte Möglichkeit in dieser einen Folge. um Zugänge zu Böden zu schaffen, also beispielsweise von solchen Waldtümpeln oder so irgendwelche Wasserproben zu nehmen. Da ist eigentlich Citizen Science auch prädestiniert dafür, dass Leute da wirklich losziehen, protokollieren, Proben sammeln und die werden dann natürlich im Labor untersucht, ne? Aber das könnte man sich ja beispielsweise auch vorstellen. Also da, das ist ein weites Feld. Es wird sicherlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier über DOM sprechen in der einen oder anderen Form. Und ich hoffe auch, Laura, dass es nicht das letzte Mal sein wird, dass wir über Finnland sprechen, weil Finnland ist tatsächlich ein echt geiles Modellland, wenn man jetzt, sage ich mal, Experimente oder Untersuchungen machen will, die sich eben nicht nur auf landwirtschaftliche Flächen, du hast das ja gesagt, ne? Also Finnland, da ist, findet keine intensive Landwirtschaft statt, so wie das bei uns ist. Kannst du eigentlich nicht mehr aus dem Fenster gucken, ohne dass du nicht irgendeine landwirtschaftliche Nutzfläche siehst, ne?
Das kann man sich hier gar nicht vorstellen, ne?
Ja, genau.
Also ich war noch nie in Finnland, deshalb, ich weiß es nicht, aber.
Ja, ich
habe auch erstmal geguckt und dann nochmal gegoogelt und dachte, hä, stimmt das wirklich? Das kann ja gar nicht sein.
Ja. Das ist aber tatsächlich so, ne? Die Türkei beispielsweise auch, das hat aber nichts damit zu tun, dass die das nicht gern machen würden, aber die haben einfach nicht die Fläche dafür, ne? Also das Relief ist auch zu erhaben an manchen Stellen, ne? Das ist auch immer interessant und das finde ich ja so spannend, warum wir hier uns wirklich auch Einzelstudien vornehmen, eben auch wirklich mal zu gucken, wie ist das gemacht, warum macht man das in Finnland? Das ist jetzt eine einfache Antwort, weil die Autorinnen und Autoren eben aus Finnland kommen, ne? Aber was kann man denn zum Beispiel von solchen Ländern lernen, Laura? Und das finde ich das Schöne, dieses verbindende Element in der Wissenschaft, dass man eben auch mal über den eigenen Tellerrand hinausschaut und sagt, jetzt gucken wir mal nach Finnland und gucken mal, was die Kolleginnen und Kollegen da so alles machen. Ja, das ist fantastisch. Genau. Nee, also ein mega spannendes Thema, Laura. Ich hoffe, wir können die dummen Einträge in Grundwässer noch aufhalten oder uns fällt noch was Kluges dazu ein. Wenn nicht, müssen wir in den sauren Apfel beißen. Das sage ich so, wie es ist. Und dann wird bei der ein oder anderen Wanderung durch den Wald eben so ein eutrophiertes Gewässer euch entgegenstinken. Das riecht wirklich nicht gut. Das kennt man. Das hoffen wir mal nicht, Laura. Laura, da wir ja traditionell auch immer in diesen Folgen ein wenig über uns sprechen, also jetzt nicht über dich und mich, sondern über dieses Podcast-Projekt, dann möchte ich nochmal die Möglichkeit nutzen, jetzt wirklich auch die vierte Variante anzusprechen, wie man einen Zugang zum Boden schaffen kann. Das sind nämlich Bodenmikrofone. Es gibt Bodenmikrofone, die man in den Boden einfach einstecken kann und wo man mit einem Kopfhörer dann hören kann, was im Boden sich so abspielt. Und nicht nur hören, man kann das auch aufzeichnen, man kann sich das zu Hause nochmal anhören. Man kann Vergleiche machen, Ackerfläche, Wald, Grünland, man kann das im eigenen Garten machen, man kann das im Park machen, überall. Und das Tolle ist, Laura, diese Bodenmikrofone in Deutschland, das ist jetzt kein exklusives Ding mehr. Das ist nichts mehr, wo man nicht weiß, wo man sowas herkriegt, sondern die kriegt ihr bei uns. Ab 31. März ist es soweit, ja. Laura ist schon ganz aufgeregt, wie ich sehe, die wird sich gleich auch eins reservieren. Laura, ab 31. März verleihen wir hier vom Soilcast tatsächlich die Bodenmikrofone an alle Menschen, die das wollen, ja, auch privat.
An alle?
Ja, natürlich, das muss keine offizielle Forschungseinrichtung sein oder so, sondern auch an Privatpersonen machen wir das.
Ja, wie kommt man daran?
Ja, das ist eine gute Frage. Dazu habe ich nämlich eine eigene Unterseite auf der Website eingerichtet. Da findet ihr alle Informationen und das, ich habe es relativ knapp gehalten. Da findet man, glaube ich, alle Infos, die man so braucht. Ist ein kleines Formular dort. Da könnt ihr euch eintragen und könnt euch eure favorisierten Zeiträume schon mal vormerken. Und zu gegebener Zeit bestätige ich euch dann die Ausleihe und schicke euch alle Informationen, die ihr auch wirklich braucht, um erfolgreich mit den Bodenmikrofonen losziehen zu können. Und dann kannst du das gleich 2 Wochen, Laura. Es ist nicht nur eine Woche, habe ich mir jetzt gedacht. Eine Woche ein bisschen kurz, ne? Kommt auch mal was dazu.
Ja, ist manchmal knapp, ne?
Ja.
Deswegen, ja, auch Wetter, ne?
Ja, das genau, ne? Und man will ja vielleicht auch mal mit Kindern raus. Mit Kindern, Laura. Ich habe das neulich selbst gemacht, wirklich. Von einer Arbeitskollegin, die kleine Tochter war dabei. Die ist jetzt 6 Jahre alt, glaube ich. Ganz interessiertes Kind und das war wirklich toll, das zu sehen, so wie die dann an
da hört man dann die Regenwürmer husten.
Ja, genau, da hört man richtig die Regenwürmer husten. Ja, das ist genau sowas. Man hört es knuspern und knäuspern Man hört die Kommunikation der Bodentiere untereinander. Das sind ganz sensible Mikrofone. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Also 6-jähriges Mädchen hat das jetzt vor meinen Augen mal durchgeführt. Und es war beeindruckend. Die wuseln ja manchmal so ein bisschen rum, die Kleinen so, und sind so ein bisschen hibbelig und können nicht still sitzen. Aber sobald die Kopfhörer auf waren, ganz still gesessen, minutenlang, eine halbe Stunde, nur in den Boden reingehört. Das kann es ein Schöneres geben, ja.
Ja, dann würde ich mal sagen, auf unsere Homepage und leiht euch mal so ein Mikrofon aus.
Das ist, ja, das hast du gut nochmal gesagt. Also das ab jetzt jederzeit möglich. Dann würde ich sagen, Laura, binden wir diese Folge hier ab, so wie eine gute Soße. Wenn ihr Feedbacks habt, Anmerkungen oder Ideen, vielleicht auch für neue Folgen, könnt ihr euch jederzeit an die E-Mail-Adresse info@zollkast.de wenden. Darüber hinaus sind wir auf verschiedenen sozialen Medien aktiv. Die Links dazu findet ihr in einem Linktree unter jeder einzelnen Folge. Und Laura, das war jetzt deine wunderbar vorbereitete und toll präsentierte Zollkast Folge 135 vom 12. März 2025. Und die Laura und der Christoph sagen an der Stelle mal Tschüssi.
Tschüss.
Der Zollkast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollkast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.